Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenuss-Hörer, heute gibt es für dich ein Special. Und zwar durfte ich ja erst vor ein paar Tagen auf dem Stil- und Design-Talk von Jaguar und Land Rover sprechen. Und mit von der Partie waren auch Herr Detlef Diem, Herrenmaßschneider und Corbinian Hess Schuhmacher. Und diese beiden Herren habe ich nun im Stilgenuss-Podcast für dich. Corbinian Hess erlernte das Schuhhandwerk bei dem ehemaligen königlich und kaiserlichen Hofschuhmacher Rudolf Scheer und Söhne in Wien. Danach folgten Weiterbildungen in London, Freiburg und München, um seinen eigenen Stil zu formulieren und auch zu verfeinern. Seit 2017 fertigt er Maßschuhe für Damen und Herren in seiner eigenen Werkstatt in Berlin an. Und für ihn zeichnet sich so der perfekte Schuh durch eine schlichte Eleganz und Verbundenheit zum Minimalismus aus. Und der zweite Herr, Detlef Diem, der machte auch ganz klassisch eine Ausbildung zum Schneider, absolvierte danach die Meisterprüfung im Herren-Schneiderhandwerk sowie die Prüfung als Gewandmeister. Nach einem Modedesignstudium in Mailand arbeitete er dann bei renommierten Firmen wie zum Beispiel Hugo Boss oder Regent in der Kreativabteilung, um dann 2017 sein eigenes Label Diem Bespoke Design zu gründen. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr.
Hallo.
Hallo.
So, also erstmal sehr, sehr schön, dass es jetzt geklappt hat auch und dass ich euch beide auch nochmal direkt nach unserem Stil- und Design-Talk interviewen darf. Und ich starte ja am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch so einen kleinen Einblick von euch bekommt. Ihr dürft einfach mal mit einem Wort bzw. mit einem Satz antworten. Wein oder Biertrinker?
Bier.
Wein und Bier.
Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wäret ihr?
Es gibt im Verkehrsmuseum auf der Schwanthaler Höhe ein altes Modell. Das ist ein unlackierter Mercedes aus Edelstahl mit Hybridantrieb aus den 80er Jahren. Das glaube ich, wäre ich.
Das wärst du? Ja. Okay. Und du, Corbinian?
Ich wäre wahrscheinlich ein 124er Mercedes aus den späten 80er Jahren mit ein paar Dellen vielleicht, ja.
Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das ihr euch gekauft habt? Oder vielleicht in eurem Fall sogar euch selbst gemacht habt?
Gemacht einen schwarzen Anzug.
Mhm. Machen lassen ein braunes Hemd mit so Cowboy-Manschetten oder sowas nennt sich das, glaube ich. Da weißt du besser, wie sich das nennt.
Western-Shirt?
Ja, so ein bisschen angedeutet, ja, sowas in die Richtung. Ein Hemd, ja.
Okay. Euer allererstes Musikalbum?
Ich glaube, mein erstes Album war absolute Beginner Bambule, würde ich sagen. Ich weiß es aber nicht genau.
Ich glaube, das war das Blaue von den Beatles.
Mm-hmm. Angeber.
Wie kann man denn bei euch beiden am besten Eindruck hinterlassen?
Oh, indem man weiß, was man sagt oder den Eindruck vermittelt.
Mm-hmm. Also ich glaube, bei mir kann man am meisten Eindruck machen durch gute Sprache. Also ich bin immer beeindruckt von Menschen, die sich gut ausdrücken können. Das ist was mich beeindruckt. Und guter Geruch. Sehr wichtig.
Guter Punkt.
Ja. Welchen Gegenstand habt ihr denn immer bei euch?
Also ich habe immer eine 10-Euro-Münze in der Tasche, die ich mal, ich habe früher irgendwann mal in einer Bar gearbeitet und dann hat ein Mädchen mit einer 10-Euro-Münze gezahlt. Ich habe ihr erst nicht geglaubt, dass sie echt ist, ist sie aber. Und jetzt habe ich seit 12 oder 13 Jahren trage ich diese Münze in meiner Tasche.
Ich habe immer möglichst wenig dabei, deswegen ist es ein bisschen profaner. Das ist ein Gürtel. Ich mag lieber Gürtel als Hosenträger, deswegen habe ich immer einen an.
Okay. Eure größte Schwäche?
Sage ich nicht.
Habe ich nicht.
Angeber.
Ja, größte Schwäche vielleicht, dass ich am liebsten mein größter Kunde wäre. So, falls das eine Schwäche ist.
Mhm. Euer schönster Urlaub?
Also ich für meinen Teil reise extrem ungern, muss ich sagen. Ich bin immer sehr gerne zu Hause. Deswegen tut mich ein bisschen schwer mit der Frage. Aber vielleicht mein schönster Urlaub war, früher irgendwann mal war ich mit einem Freund in Irland unterwegs. Das ist schon, aber das ist schon sehr lange her.
Okay.
Das war schön.
Die Hochzeitsreise.
Wenn euer Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
Das Buch der Sprüche? Nein, das gibt's schon. Ja, das klingt halt schnell so prätentiös, wenn ich jetzt sagen würde, oder ich kann jetzt auch nicht mein Leben schon so weit absehen, ja, dass es zwischen zwei Buchdeckel passen würde. Also wenn ich kurz ausholen darf, das Schöne am Leben ist ja, dass sich immer was Neues ergibt, dass man sich entwickelt, dass immer wieder neue Perspektiven sich ergeben. Und da wüsste ich jetzt keinen Titel. Also das müsste aber drin sein, denke ich.
Was müsste drin sein?
Dass es offen ist. So, das offene Buch, meinetwegen.
Na, ja, dann haben wir doch einen schönen Titel.
Den würde ich auch nehmen.
Dem schließt du dich bei, oder? Okay. Jetzt vielleicht eine einfache Frage. Wer ist denn für euch die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
Samuel Beckett. Mhm.
Keine Ahnung, also ich hab nicht so richtig so eine Stilikone für mich gibt's nicht wirklich. Ich würde jetzt, keine Ahnung, irgend sowas Langweiliges wie La Puelcan einfallen oder sowas. Also den finde ich zumindest lustig.
Das ist doch auch schon mal was.
Ja, ja, und du hattest ja auch gefragt, cool. Also es gibt natürlich sehr viele Stilikonen.
Ja.
Aber einer, der wirklich cool war, finde ich, war er. Also niemand schaffte das mit ein Pullover, einer Hose und einer umgehängten Tasche so cool auszusehen wie er. Es gibt natürlich noch andere. Es gibt natürlich den Großvater von La Puelcan, Gianni Agnelli, ja, der so im,
ja,
im das war sicher der inspirierteste Schneiderkunde, den man so kennt. Nicht umsonst trägt sein Enkel, lässt sich nach genau den gleichen Schnitten seine Anzüge machen. Gab in Deutschland einen Axel Springer, der wahnsinnig tolle Sachen anhatte, ob man ihn jetzt mochte oder nicht, aber er hatte immer fantastische maßgeschneiderte Sachen an. Aber wie gesagt, wenn die Frage heißt cool, dann bleibe ich dabei. Ja.
Mhm. Sehr gut. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin, weil du jetzt schon angefangen hast, auch darüber zu sprechen, Detlef. Was macht denn für euch ein gut angezogener Herr aus?
Also Herr ist schon mal ein weiter Wurf.
Okay.
Ja, das ist, wer möchte sich heute noch als Herr bezeichnen?
Dann sagen
das
wir gut angezogener Mann.
Ja, nee, aber ich finde, das ist eine ganz interessante Frage.
Gut,
ja,
gut angezogener Mensch vielleicht.
Ja, gut angezogener Mensch ist für mich jemand, der sich vorher schon so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt hat und sich schon mal überlegt hat, was gut für ihn ist. Weil gut angezogen heißt ja immer, dass man so die Bequemlichkeit mit einer gewissen Form zusammenbringt. Ja, und wenn die beiden Elemente im Lot sind, dann kann man, glaube ich, von einem gut angezogenen Menschen reden.
Mhm. Ja, ich denke auch, das Ganze muss einfach ein rundes Bild geben. Also ich meine, es gibt auch Menschen, die sind billigst angezogen oder haben auch irgendwie, was weiß ich, irgendwelche zerrissenen alten Pullover. Aber wenn es halt einfach zu diesem Mensch passt, dann finde ich, ist das auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Dann sollte der das auch genauso tragen.
Ja, ja, und der das auch so ein bisschen zusammenstellen kann. Ja, und du merkst, da ist schon so ein bisschen Attention dahinter. Mhm.
Ja, und das muss einfach zum ganzen Menschen passen. Also ich finde, gut angezogen zu sein, am Ende muss man eigentlich den Menschen dafür erstmal kennenlernen, um das wirklich abschließend sagen zu können.
Ja.
Schwer und, von einem Foto zu sagen.
So. Das stimmt. Und ich denke, dass jetzt, wenn die Frage so präzise gestellt ist, muss die Antwort so offen sein, weil es einfach keine Patentrezepte gibt.
Ja, ja,
ja.
Wann habt ihr denn selber angefangen, euch für Stil und für Bekleidung so zu interessieren?
Also ich muss sagen, ich habe so richtig jetzt für Bekleidung und Stil und so, also dass ich das so definieren kann, das kann ich überhaupt nicht sagen. Und das bis heute ist das was irgendwie mehr so eine Begleiterscheinung ist. Weil für mich ist das, wie gesagt, eine ganz, ganz runde Sache. Oder vielleicht für mich ist das viel mehr. Also für mich ist das eine ganze Lebenseinstellung, die sich eben auch in dem zeigt, wie ich mich eben anziehe. So. Mhm. Das ist eigentlich nur eine Fortführung. Also man kann jetzt auch, keine Ahnung, zu mir nach Hause gehen und einen Küchenschrank aufmachen und schauen, was da für Essen drin steht oder sowas. Und das wird irgendwie auch zu dem passen, wie ich mich anziehe. So. Und das ist, von daher ist das eigentlich eine, würde ich das gar nicht so abgrenzen. Also diesen, ja. So. Und das ist was ich irgendwie schon immer habe. So, und mir waren solche Dinge eben schon immer wichtig, also dass ich ein bisschen weiß, woher kommt's, was ist es und so weiter. Und genau. Also von daher so richtig sagen, ab wann das losging, kann ich nicht so richtig. Weil es war irgendwie schon, ja, genau.
Auf jeden Fall, wenn es losgeht, denke ich, geht es in der Kindheit los und zwar schon ziemlich früh. Ich denke, also ich sehe es jetzt an meinen Kindern, ich kann mich selbst nicht erinnern. Aber mit 5 wussten die schon ziemlich genau, was sie anziehen wollen und vor allem, was nicht.
Mhm. Ja, genau.
Und ich denke, dass das, ja, das relativ früh beginnt. Mhm. Dass man sich wahrscheinlich in dem Moment, wo man sich mit Farben auseinandersetzt, das tun die Kinder ja sehr früh, indem sie malen und basteln und so weiter, aber auch wenn sie anfangen, so in den Spiegel zu schauen und so dieses Spiegel selbst anfangen wahrzunehmen, ich denke, dass das da eigentlich schon losgeht.
Und ab wann war dann jetzt bei dir so der Punkt, Beispiel, oder auch bei dir, Corbinian, wo ihr ja gesagt habt, so, oh, ich möchte irgendwas mit Schuhen machen oder ich möchte eben ins Schneiderhandwerk gehen?
Also bei mir war der Impuls erstmal gar nicht Handwerk, es war mehr so Design oder es war einfach so in der jugendlichen Phase, wo man sowieso da hauptberuflich am Rebellieren ist, war das auch eine Abgrenzung. Also mein Zugang zur Kleidung war schon, könnte man sagen, subkulturell. Also es war natürlich auch die Ära von Punk damals oder die letzten Ausläufer von Punk, was so in New Wave überging. Und dann ging das also wirklich so von der Lederjacke zum Anzug, wie alle das gemacht haben zu der Zeit. Aber ich habe dann auch sehr, sehr experimentelle Sachen angezogen. Dazu ging man ja aus am Samstagabend, um sich ein bisschen zu präsentieren und das war dann teilweise schon recht extrem.
Ja.
Und der Weg zum Handwerk, der kam eigentlich dann später. Aber dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Dann hat sie nicht mehr losgelassen. Hm. Hm.
Also bei mir, ich bin tatsächlich schon wovon ich so angefixt war am Anfang, war schon eher das Handwerk, also jetzt nicht so das Design, sondern also Handwerk in dem Sinne war irgendwie schon immer da, so, also immer, aber halt auf eine ganz andere Art. Also dass ich halt Autos repariert habe, irgendwie bevor ich überhaupt einen Führerschein habe, musste ich immer das arme Auto von meinen Eltern auseinanderbauen und wieder zusammen. und habe mir immer viel Sachen selber genäht, früher auch tatsächlich, auch meiner damaligen Freundin irgendwie Kleider genäht und so. Und habe aber immer irgendwie angefangen zu studieren, weil ich hatte ja Abitur und dann muss man ja studieren. Habe immer gedacht, wir studieren und so, immer unglücklich gewesen, immer wieder abgebrochen und so weiter. Also insgesamt 4-mal angefangen zu studieren.
4-mal?
Ja, und immer wieder abgebrochen. Und wie ich dann zum Handwerk gekommen bin, ist ein Zufall eigentlich gewesen, weil ich wollte, nachdem ich das letzte Mal aufgehört hatte zu studieren, wollte ich einen Cowboy-Saloon aufmachen damals. Also mit so einem langen Tresen, wo man das Bier darüber pfeffert und so einer Schwingtür und so weiter. Und wir hatten sogar schon den Laden und der war aber so groß, dass eben noch ein Raum dazu war, wo wir nicht wussten, was wir mit diesem Raum machen. Und deswegen wollten wir dort Hüte und eben Cowboy-Stiefel verkaufen. Mhm. Und so hatte ich mich da so ein bisschen reingelesen, habe so ein bisschen recherchiert halt, wie geht sowas. Also ich habe ja noch nie einen Schuh in meinem Leben verkauft. So. Und bin da eben dann auf so Cowboy-Stiefelmacher gekommen. Und das war irgendwie so, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich gesehen habe, da gibt es Leute, die machen Schuhe selber. Also das war für mich einfach, ich wusste das nicht. Es war nicht, gab es nicht für mich.
Ja,
genau, hatte ich nicht im Kopf. So, und dann habe ich da angefangen, so rumzugucken und dann war eigentlich von da an war klar, da waren noch 3 Tage, bis wir den Mietvertrag unterschreiben sollten für diesen Salon und ich habe alles gecancelt. Wir waren zu dritt und ich habe das ganze Projekt zum Einstürzen gebracht und alles. Und Genau, und hatte dann irgendwie angefangen mit einem Praktikum bei einer Schuhmacherin und da war alles klar. Also da war klar, das ist es und nie wieder was anderes. Mhm. Ja, so. Spannend. Also, genau. Ich war da so 24 oder sowas, glaube ich.
Okay. Ja. Was ist denn für euch Stil? Die Fragen aller Fragen. Wie würdet ihr Stil definieren?
Man kann es sehr einfach definieren, indem man alles, was Falsches weglässt. Mhm.
Ja, also ich glaube, ich würde das wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich würde sagen, Stil ist sowas, wofür es definitiv keine Ratgeber gibt oder sowas, also kein falsch oder richtig oder sowas, sondern ich glaube, wenn man sich selbst gut kennt und ein bisschen auf sich selbst hört und einfach sich so kleidet, wie es einfach zu einem selber passt, ich glaube, dann ist das Stilvollste, was man machen kann.
Ja.
So würde ich jetzt sagen.
Ihr beide macht Maßanfertigung. Würdet ihr sagen, ist es ein aussterbendes Kunsthandwerk oder ist es jetzt eher schon langsam wieder Trend? Weil früher war ja immer Maßanfertigung. Der Herr, der Mann, ist ja immer gegangen und hat sich seinen Anzug maßfertigen lassen. Es gab ja gar nichts anderes. Es gab ja früher nicht das von der Stange, genauso natürlich die Schuhe.
Ja.
Ich denke, dass es schon auf dem aufsteigenden Ast ist.
Definitiv.
Also ein Kunsthandwerk ist es auf alle Fälle, weil wir natürlich, also das Handwerk, was das Handwerk ist, ist klar. Wobei so klar ist es oft gar nicht, weil es wird sehr viel gelogen in dem Bereich. Mm. Da können wir vielleicht später noch dazukommen. Aber was die Kunst ist, ist eigentlich das Zusammenarbeiten mit den Menschen. Ja, ich versuche, einen Menschen abzuholen. Ich versuche, seinen Traum wahr werden zu lassen. Und das mit meiner eigenen Vision in Deckung zu bringen, das, denke ich, ist tatsächlich die Kunst dabei. Und das ist, glaube ich, wird immer wichtiger, weil wir, ich sag mal, den ganz großen Label-Hype meiner Ansicht nach hinter uns haben.
Ja, auch ein bisschen übersättigt sind, glaube ich, einfach langsam.
Genau, und dieses ganze System von Brand, Consciousness und so weiter, das ist ja in den letzten Jahren völlig hohl gedreht. Also es wurde wirklich ein Großteil der zumindest der Catwalk-Kollektionen nur dafür entworfen, um Aufmerksamkeit zu erregen, ja, wo man dann plötzlich die Namen großer Couturiers, die ich immer sehr bewundert habe, dann in Zusammenhang mit einem Plastikschuh gelesen oder gesehen hat, ja, wo es mir schon sehr den Magen umgedreht hat oft und wo ich glaube, dass es in Zukunft auch immer mehr Leuten so gehen wird. Mhm. Und da denke ich, hat ein guter Kunsthandwerker für selbe Geld noch eine ganz andere Entwicklungstiefe zu bieten.
Also ja, ich kann auch nur sagen, also es ist definitiv, also dass es auf einem aufsteigenden Ast ist oder dass es immer mehr kommt, dieses ganze Handwerk, definitiv. Also das merkt man, als ich angefangen habe vor 12 Jahren oder was war das, ja, irgendwie sowas. Ja, 10 Jahre, egal. Auf jeden Fall, als ich da angefangen habe, da weiß ich noch, das war, man hat da gesucht und gesucht und nichts gefunden und so weiter. Und dann gab es da irgend so ein Facebook-Forum mit irgendwelchen Schuhmachern drin und wir waren irgendwie 200 Leute weltweit und so und jeder kannte jeden und so. Mittlerweile sind in diesem Forum, glaube ich, 20.000 Menschen. Mhm. Und ich werde ja bombardiert mit Bewerbungen die ganze Zeit. Also es ist die ganze Zeit kommen Leute und wollen irgendwie arbeiten, Praktikum machen, blablabla, alles Mögliche. Also deswegen kommen tut es definitiv gerade wieder.
Ja.
Es äußert sich natürlich in diesen Vollbart, Holzfällerhemd und dann aber so kleine IT-Finger. Aber Hauptsache irgendwie Craft Beer und Handcrafted und so. Und was wir beide da machen, ist natürlich so ein bisschen dieses Ding so ein bisschen weitergesponnen. Aber ich meine, nur auch da äußert sich das ja so ein bisschen, dass man irgendwie so eine sich darauf besinnt wieder.
Ich denke, was die Gefahr bei diesem Trend ist, und ich denke wirklich, dass es einer ist und noch mehr wird, ist, dass halt dann schon wieder sehr viel imitiert wird. Ja, also Corbinian und ich, wir sind jetzt beide Leute, die wirklich bis zum Grunde schürfen, was das Handwerk angeht und uns wirklich Arbeit machen, die, wo wir gar nicht wissen, ob irgendjemand die honoriert. Ja. Aber wo wir eigentlich sagen, wenn, dann so und dann nur so, weil sonst sind wir wieder bei so Teilimitationen und das ist eigentlich immer der Anfang vom Ende, ja, wenn es dann aufgeweicht, verwässert wird und so weiter. Also das würde ich jedem interessierten potenziellen Kunden schon raten, dass er mal sich so die so das die wichtigsten Begriffe von dem Handwerk, das ihn interessiert, wo er vielleicht einsteigen möchte, aneignet, auch Fragen stellt, auch kritische Fragen stellt seinem Handwerker ins B, weil, wie gesagt, entweder richtig oder halt so ein bisschen richtiger muss.
Ja, ja, du hast ja gerade schon gesagt, mit den Unwahrheiten, also ich meine, weil ich habe so das Gefühl, dass gerade der Begriff Maßschneiderei, Maßanzug oder auch Maßschuhe wird ja oftmals gerade im Internet so ein bisschen verfälscht verwendet.
Ja, aber es fehlt natürlich auch das Grundwissen. Ja? Früher wusste man, wie ein Schneidersacko oder ein Anzug auszusehen hat, hat so auf 2-3 Details geguckt und wusste, was es ist. Heute ist ja in diesem Strom von Bildern, der auf uns einstürmt, ich würde mal sagen 95% unwahr. Also das beste Beispiel ist ein Konfektionssakko, was irgendwo in einem Schaufenster auf der Bühne hängt, wo dann nachträglich diese Heftfäden eingezogen werden. Ja, genau. Und jeder kennt dieses Bild, ja, jeder hat das schon mal gesehen. Und wenn man aber ehrlich ist, ist das eine bildhafte Lüge. Ja, weil diese Stiche, die brauche ich eigentlich, um den Oberstoff mit dem Rosshaar zu verbinden, das bis das Sakko fertig ist, in Verbindung zu halten, die richtigen Weiten und Zugaben einzuarbeiten. Wenn ich das nachträglich einziehe, dann stelle ich was dar, was nicht ist. Ja, und da sollte man, glaube ich, schon so noch vielleicht ein bisschen ehrlicher sein. Ja, weil es ist ganz klar, nicht jeder soll und kann sich einen echten Maßschuh oder Maßanzug leisten. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es gute Produkte gibt, die weniger kosten. Aber die sollen bitteschön nicht so tun, als wären sie irgendwas, was sie nicht sind.
Ja, wobei, also klar, natürlich, also gehe ich auch total mit, wobei ich natürlich mir auch denke, jemand, der den es wirklich interessiert und jemand, der wirklich irgendwie Zeit damit verbringt, der findet sowas ja auch am Ende raus. Also der landet ja dann auch beim richtigen Schneider und beim richtigen Schuhmacher. Und genau, ich meine, es braucht natürlich ein bisschen Zeit und es braucht auch ein bisschen Eigeninitiative vom Kunden. Was aber wiederum, glaube ich, manchmal gar nicht so schlecht ist. Also weil das ist, glaube ich, wenn man so, es ist ähnlich wie bei einer Lehre. Also als ich eine Lehre zum Beispiel angefangen habe, die haben mich erstmal immer weggeschickt. Und ich musste da echt irgendwie arbeiten dafür, um da hinzukommen, damit ich endlich da genommen wurde. Und so ein bisschen sehe ich, das ist es vielleicht auch, geht man da so eine Treppe hoch oder arbeitet sich da langsam ran und irgendwann hat man dieses Know-how, dass man weiß, das ist wirklich ein richtiger Maßschuh oder ein Maßanzug und so weiter. Ja, und kommt dahin. Und das ist außerdem,
Weil natürlich auch unsere Kapazitäten einfach begrenzt sind. Also ja, wenn jetzt plötzlich alle sagen würden, nur noch das Echte, wir würden das gar nicht
machen. Dann würdet ihr das gar nicht mehr stemmen können.
Dann wird es teuer.
Was würdet ihr denn sagen, aus eurer Sicht heraus, ist das Besondere, wenn man sich was maßfertigen lässt? Ihr dürft jetzt ein Plädoyer sprechen.
Naja, es gibt so diese offensichtlichen Vorteile, die ein maßgefertigter, also in meinem Fall jetzt ein maßgefertigter Schuh hat, also sprich, Passform, Langlebigkeit, Individualität und so weiter. Das sind so diese platten Sachen, die halt völlig klar sind eigentlich. Was für mich aber eine viel größere Rolle spielt eigentlich, ist aber auch dieser ganze Prozess oder das, was alles dahinter steckt. Also es ist einfach dieses, man kommt zu mir in den Laden, dann ist die Werkstatt nebenan, dann unterhält man sich erstmal, da muss man sich erstmal kennenlernen, da muss man erstmal schauen, stimmt überhaupt die Chemie, weil wenn diese Chemie nicht stimmt, dann kann man das Ganze gleich bleiben lassen. Also dann breche ich das Ganze auch gelegentlich einfach mal ab, weil ich aus Erfahrung weiß, da kommt am Ende nichts dabei raus.
Ja.
So, dann schaue ich auch immer, dass ich die Menschen wirklich kennenlerne. Also im Idealfall geht man nach dem Maßnehmen noch ein Bier trinken oder was weiß ich was, oder schaut halt einfach, dass man wirklich diesen Mensch einfach so gut, wie es eben in dieser kurzen Zeit möglich ist, diesen Menschen irgendwie als Ganzes erfasst und das dann eben in einen Schuh transportiert. Also ich schaue auch immer, meine Mitarbeiter haben auch immer, schaue ich immer, dass die wissen, wer dieser Kunde ist, erzähle denen immer, wenn ich Kontakt zu dem hatte und so weiter, sodass das alles am Ende irgendwie in diesen Schuh einfließt. So, glaube ich, spiegelt sich am Ende in so einem Schuh eine ganze Persönlichkeit wieder. Und das ist, glaube ich, das, was eigentlich noch viel mehr ausmacht als jetzt gute Passform oder was weiß ich was. Weil wenn man irgendwie einen halbwegs normalen Fuß hat, dann kann man auch irgendwie zum, was weiß ich, wohin gehen und sich einfach einen Schuh kaufen und den tragen und fertig ist. Wenn er halbwegs passt, ist ja alles gut.
Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Erlebnis auch.
Auch ein Erlebnis, aber, also ich meine, es ist jetzt mit dieser Passform, die ist natürlich, ist die viel besser bei einem Maßschuh. Ich will das jetzt gar nicht unter den Tisch kehren und so weiter. Aber ich glaube nur, dieses andere, dieses ganze Erlebnis oder diese Geschichte eben dazu, ist was definitiv eine viel größere oder auch eine sehr große Rolle spielt. Weil ich denke auch, der Luxusbegriff quasi hat sich auch einfach sehr geändert in den letzten Jahren. Also während man früher Luxus einfach wirklich nur teuer viel Geld bedeutet hat, will man heute, glaube ich, dass Luxus viel mehr ist. Also dass Luxus eine ganze Geschichte erzählt und zwar eine Geschichte, hinter der man auch stehen kann und so weiter. Und das ist einfach auch, also das spielt zumindest auch mit rein in diese ganze Sache, also in so eine Maßanfertigung.
Ich glaube, zu Luxus zählt heute auch Emotionen wecken lassen in einem.
Ja, dass genau.
Man früher, wie du gesagt hast, nur da ging es hauptsächlich um, dass es teuer ist.
Ja, genau, musste bling bling und so weiter. Und das ist irgendwie ist das so ein bisschen überholt mittlerweile. Also irgendwie, also gibt immer noch einen Haufen Menschen, die das machen und so, aber es ist so, grundsätzlich ist das ein bisschen, ich glaube, die Stunden sind gezählt. So.
Ja,
das kann ich natürlich nur bestätigen. Ich werde noch dazu sagen, dass das Schöne auch diese Offenheit ist. Also man fängt ja ganz offen an. So manchmal kommt ein Kunde, der noch gar nicht weiß, was er will. Und man fängt wirklich zu reden an. Man versucht dann irgendwie das Thema einzugrenzen, bis dann am Schluss unter all diesen Hunderten und Tausenden von Stoffen die Wahl auf einen Artikel fällt, aus dem wir dann ein spezielles Produkt machen, was dann aber immer noch lange nicht fertig ist. Da ist dann eben diese Skizze aus Stoff erstmal, die wird dann wieder zerlegt, dann wieder zusammengesetzt, bis es wirklich alles so an Ort und Stelle ist. Und dann, ja, weil du Luxus sagtest, das ist natürlich jetzt auch wirklich ein Begriff, der sich gerade selbst neu erfindet. Da gehört für mich schon dazu, dass es Dinge sind, von denen man im Endeffekt weniger bräuchte. Ja, ich habe nichts dagegen, wenn ein Kunde 20 Anzüge bestellt, dass wir uns nicht falsch verstehen, aber er würde auch mit einem eine ganz weite Strecke kommen. Und was natürlich auch, finde ich, sehr wichtig ist heute, ist, dass die Dinge haltbar sind und dass man sie reparieren kann. Ja. Ja, jetzt zum Beispiel hier bei der Reisermanufaktur, wo wir gerade sind, wird zu jedem Hemd Stoff zurückgelegt für ein neues Paar Manschetten und einen neuen Kragen.
Kann ich bestätigen, habe ich gerade vor drei Monaten oder sowas hier machen lassen mit einem alten Hemd.
Also können nach 10 Jahren kommen und sagen, hier durchgescheuert, bitte neu machen. Ja, und solche Dinge, die gehören auf jeden Fall dazu. Ja.
Und das ist auch Luxus, würdest du auch sagen? Dass man
das ist Luxus, weil ich sage mal, in jedes Produkt, das ich habe, ist so werthaltig, dass es für sich alleine so eine Präsenz hat, dass ich davon nicht wahnsinnig viel brauche. Und das kann ich natürlich dann ausdehnen, eindampfen, wie ich will. Aber erstmal kann ich sagen, jeder Gegenstand, der mich umgibt, hat diese Präsenz, diese Energie, die der Handwerker hineingegeben hat. Und natürlich der Kunde auch, weil das Schöne ist ja auch das Zusammenwachsen. Ja, so wenig wie deine Schuhe verklebt sind, sind meine Anzüge verklebt. Das heißt, da ist immer Spielraum, dass sich der Gegenstand mit dem Träger verbindet. Ja, das Sakko merkt sich die Bewegungen. Es wird im Laufe der Zeit immer weicher. Der Schuh natürlich genauso. Und das meine ich, ja, das ist elegant und das ist auch luxuriös.